Inflation. Die Entwertung des Geldes.
Lebensmittel sind teurer geworden.
Birnen? 4,50 Euro, auch teurer geworden.
Radikale Geldentwertung und absurde Preissteigerungen.
Die Inflation. Monatelang gab es kaum ein anderes Thema, das die Deutschen so sehr empört hat. Käse, Milch, Heizen, Wohnen, alles teurer. Das war man nicht mehr gewohnt. Jahrelang war die Inflation niedrig und das Geld billig. Doch dann Corona und geopolitische Krisen. 6,9% betrug die Inflation laut Statista 2022. Blickt man auf die letzten 50 Jahre, war sie nur 1973 auf dem Höhepunkt der Ölkrise höher. Nun gibt es speziell in Zeiten von hoher Inflation eigentlich eine Regel. Anlegen, anlegen, anlegen und hohe Zinsen kassieren. Aber warum eigentlich?
Oft hört man Sprüche wie, auf dem Sparbuch und Konto wird Geld weniger. Es würde verbrennen. Doch was ist damit genau gemeint? Ein durchschnittliches Tagesgeldkonto bot im letzten Jahr ca. 1,5% Zinsen. Heißt, aus 10.000 Euro wurden nach einem Jahr 10.150 Euro. Doch Produkte und Dienstleistungen wurden im selben Zeitraum um rund 6% teurer. Heißt, auf dem Konto müssten 10.600 Euro sein, um genau das gleiche wie im Jahr zuvor kaufen zu können. Korrekter als Geld ist weniger oder verbrannt worden wäre also, die Kaufkraft hat nachgelassen. Und zwar in diesem Fall um minus 4,5% oder eben 450 Euro.
Doch obwohl die Rechnung so eindeutig ist, die Deutschen zeigen sich wenig beeindruckt. Die Zahl der Anleger ist in den letzten 2 Jahren nicht gestiegen, im Gegenteil. Wir tauchen heute also ab in die Tiefen der deutschen Finanzpsyche. Warum handeln die Deutschen so, wie sie handeln? Und warum auch anders als andere Nationen? Und wie schlägt man die Inflation, auch wenn man eigentlich nicht der geborene Anleger ist?
Themen im Tiefenrausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
Bei mir im Studio ist dafür heute Vanjo Walter. Er ist seit 25 Jahren im Investmentbanking unterwegs. Heute ist er Geschäftsführer beim Online-Broker RoboMarkets Deutschland. Schön, dass du da bist, Vanjo.
Ja, vielen Dank, Jessica.
Du warst auch ganz, ganz lange Jahre bei Pictet. Das ist ein globales Finanzinstitut. Deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass du ganz viele Anleger über die ganzen Jahre kennengelernt hast. Was ist dir da aufgefallen?
Also grundsätzlich habe ich in den 25 Jahren, die du angesprochen hast, eine ganze Menge Anleger kennengelernt. Und was mir immer aufgefallen ist, dass die Anleger in Deutschland relativ risikoavers sind. Es braucht eine lange Zeit, bis man sie daran geführt hat, in renditestarke Anlagen zu investieren. Und darüber hinaus habe ich dann später auch institutionelle Anleger kennengelernt und hatte viel mit denen zu tun, Banken, Vermögensverwalter, Pensionskassen. Die waren da schon ein bisschen risikoorientierter, weil sie langfristig gedacht hatten.
Und was ist dir vielleicht auch aufgefallen im Vergleich mit Anlegern aus anderen Ländern? Sind die Deutschen da sehr speziell?
Die Deutschen sind speziell. In vielen anderen Ländern sind Anleger einfach risikoorientierter. Ein Beispiel zum Beispiel in Japan. Ich durfte damals in Yokohama teilnehmen an einer Veranstaltung eines großen europäischen Vermögensverwalters, an einer Kundenveranstaltung. Und viele der Teilnehmer waren relativ alt, die waren im Rentenalter, die haben mit 60 Jahren angefangen, in Aktienfonds zu sparen, weil sie sagten, das ist unsere Altersvorsorge. Und sowas wäre in Deutschland undenkbar.
Du hast mir im Vorabgespräch auch über Italien erzählt. Auch innerhalb Europa siehst du Unterschiede, richtig?
Ja, einfach deshalb, weil in vielen Ländern die Aktienquote höher ist. Leute oder die Anleger möchten einfach langfristig ertragreich investieren. Und in Italien sind zum Beispiel Fondsanlagen viel teurer. Man kann höhere Gebühren bei Anteilsklassen nehmen, trotzdem werden sie gekauft und über alles hinweg sind die Anleger damit erfolgreicher als in Deutschland.
An dieser Stelle haben wir noch ein anderes europäisches Beispiel. Die Schweden nämlich. Hier legen 80% der Einwohner ihr Geld an den Aktienmärkten an. Doch die Sache hat einen spannenden Hintergrund.
In Sweden we reformed the pension system almost 25 years ago. We have 900 billion Swedish kroner under management.
Der Mann, den ihr gerade gehört habt, ist Richard Grottheim. Er ist der ehemalige CEO des AP7, dem größten Fonds Schwedens. Und er verwaltete, so erzählt er gerade, um die 900 Milliarden Kronen. Das sind umgerechnet über 78 Milliarden Euro. Er machte sehr viele Schweden zu Anlegern. Und das übrigens, ob sie wollen oder nicht. Was ist damit gemeint? Das schwedische Rentensystem basiert auf zwei Säulen. Die erste ist umlagefinanziert, wie bei uns. 16% eines schwedischen Bruttoeinkommens landen in diesem Topf. Aber es gibt noch 2,5%, die in ein kapitalbildendes System fließen. Das ist die zweite Säule. Und hier kommt nun der AP7 ins Spiel. Denn das ist der Standardanbieter, wenn der Arbeitnehmer sich nicht aktiv für andere Fonds entscheidet. Seit dem Start des Fonds im Jahr 2000 lag die jährliche Rendite bei über 11%. Kein Wunder also, dass die Schweden Aktienanlagen offener gegenüber sind. Auch weil darüber viel in der Schule gesprochen wird. Zusätzlich privat anzulegen ist da naheliegend. Viel naheliegender als für deutsche Staatsbürger.
Wie die Politik agiert, hat also ganz massiven Einfluss auf das Anlageverhalten der Bürger. Kommen wir zurück nach Deutschland. Auch hier liegen die Zahlen auf dem Tisch und doch ist wenig passiert in den letzten zwei Hochinflationsjahren, oder Wanjo?
Ja, davon ist leider nichts zu merken. Wenn wir uns die Höhe der Geldvermögen anschauen, private Haushalte, dann sind die im Jahr 2023 auf ein Rekordniveau von 7,7 Billionen Euro gestiegen. Davon liegen immer noch 40% in Bankeinlagen, Spareinlagen oder in sehr niedrig verzinslichen Festgeldern, fast 30% in Versicherungen, also 70% unterhalb der Inflationsrate. Das heißt also, sowohl relativ als auch absolut hat sich nichts getan in Richtung Risikokapital oder höhere Renditen, was die langfristige Investition betrifft.
Jetzt weiß ich, eins deiner, naja, weiß nicht, ob es ein Hobby ist, aber eines deiner Interessen ist Behavioral Finance. Das dreht sich eben darum, warum verhalten die Leute sich so, wie sie sich verhalten im Zusammenhang mit Finanzen. Wenn du dir das jetzt anguckst und dann speziell die deutschen Anleger anguckst, warum haben die so eine Angst vor Aktien? Was ist das, was dahinter steckt?
Das kann auf der einen Seite historische Gründe haben. Der Deutsche ist risikoavers grundsätzlich und investiert sicherheitsorientiert. Er möchte sein eigenes Häuschen haben und das Sparbuch ist auch so ein Lieblingskind. Auf der anderen Seite fehlen natürlich auch komplett staatliche Anreize. Es wurde die Spekulationsfrist abgeschafft. Selbst aus bürgerlichen Parteien mittlerweile kommt wieder die Forderung nach einer Erhöhung der Kapitalertragssteuer, was natürlich kontraproduktiv ist, wenn man die Menschen daran bringen will, langfristig in höher rentierliche Anlagen zu gehen. Wir haben keine aktienfinanzierte Rente in Deutschland. Also Aktien sind sozusagen das Stiefkind des Staates, also frage ich mich, wo es herkommen soll. Wo soll die Motivation herkommen, für Anleger zu investieren?
Jetzt hast du gerade gesagt, es sind nicht mehr Anleger geworden. Bei denen sozusagen, die es gibt, hast du da das Gefühl, dass die Inflation auch nochmal was verändert hat? Oder konntet ihr auch da irgendwie keine Veränderung sehen wirklich?
Nein, die Zahlen der Geldvermögen über die vergangenen 20 Jahre zeigen, dass es weder absolut noch relativ einen Zuwachs von Anlegern gab. Man hat sogar den Eindruck, dass Deutsche die Inflation gar nicht wahrnehmen. Und ich frage mich, wie der Anleger damit umgeht. Wahrscheinlich rechnet man damit, dass die Inflation durch Gehaltssteigerungen ausgeglichen wird. Aber am Kapitalmarkt macht sich das nicht bemerkbar.
Du sagst also, ein Stück weit ist es auch fast ein Verständnisproblem. Wie ist das? Welche Trends siehst du generell, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen? Glaubst du, die aktuelle Situation hat Einfluss darauf, auf die Finanzprodukte, die vielleicht Anleger morgen kaufen?
Na, die aktuelle Situation ist leider geprägt von einer leichten Rezession. Und auch das wird vom Anleger nicht wahrgenommen. Erst dann, wenn es Massenentlassungen gibt, wenn das auf den Arbeitsmarkt durchschlägt. Und wir sehen keine Veränderung im Anlageverhalten. Allerdings einen sehr positiven Trend, wenn wir auf die Unternehmen schauen. Betriebliche Altersvorsorge. Es wird immer mehr angeboten und auch langfristig gerade in Aktien oder aktienähnlichen Anlagen investiert, damit die Mitarbeiter später eine höhere Renditeerwartung haben.
Dann lass uns jetzt mal versuchen, das Ganze etwas positiv rumzureißen und im besten Fall unseren Hörern etwas mit auf den Weg zu geben, wie sie die Situation ändern können. Wie könnte man die Risiken, vor denen ja scheinbar so viele Deutsche Angst haben, besser managen?
Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, das Risiko einer Kapitalanlage zu begrenzen. Das eine ist eine lange Laufzeit. Je länger die Laufzeit, desto mehr werden Schwankungen geglättet. Das zweite ist eine breite Streuung. Auf keinen Fall in Einzelwerte setzen, sondern mit Fonds oder ausgewogenen Portfolios, je nach dem persönlichen Risikoempfinden, investieren. Und drittens der sogenannte Cost-Average-Effekt. Nicht alles auf einmal investieren, sondern über einen langen Zeitraum regelmäßige Einzahlungen, die einem einen Durchschnittskurs bringen, mit dem man dann langfristig am Kapitalmarkt teilnimmt.
Und wenn wir sogar mal in Richtung nicht nur absichern, sondern auch Chancen gucken, siehst du gerade in der aktuellen Situation vielleicht sogar Chancen für deutsche Anleger?
Ja, für deutsche Anleger gibt es immer Chancen. Wenn man mal sieht, dass die Kapitalmärkte trotz aller geopolitischen und auch aller Finanzkrisen in den vergangenen 20 Jahren immer nach oben gegangen sind. Es gab natürlich Dips, aber deshalb sage ich langfristig investieren und den Anlegern auch erklären, dass man kurzfristige Schwankungen aussitzen muss. Das ist ganz, ganz wichtig und da kümmern wir uns auch bei RoboMarkets sehr stark drum. Wir fordern und fördern mehr Informationen für Anleger und arbeiten damit auch mit Finanzexperten zusammen, die Webinare anbieten. Wir geben regelmäßige Marktberichte heraus, denn wir möchten, dass unsere Kunden informiert sind und vor diesem Hintergrund auch Schwankungen aussitzen können.
Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt Schwankungen, es gibt gerade eine Rezession, es gibt gerade die Inflation. Wenn du auf schon bestehende Portfolios guckst oder Anlagestrategien, glaubst du, solche Punkte sind auch oft Möglichkeiten, sein Portfolio nochmal anzufassen? Sagst du, gar nicht drangehen, lasst einfach weiterlaufen? Was meinst du?
Nein, es macht immer Sinn, sein Portfolio zu überprüfen. Man sollte sich anschauen, welche Werte gut, welche schlecht gelaufen sind. Vielleicht auch mal rebalancen. Also wieder gleichschalten, wenn eine bestimmte Branche oder ein bestimmter Wert sich deutlich besser oder schlechter entwickelt hat als alle anderen. Die Langfristigkeit überprüfen, sich immer fragen, wie lang ist mein Anlagehorizont und wie hoch ist meine Risikoneigung und danach dann das Portfolio ausrichten.
Jetzt hatten wir in den letzten Jahren auch mal zwischendurch Hypes in Anlageklassen, die jetzt sicherlich nicht jeder auf den Schirm hatte. Ein ganz klassischer war Kryptowährung. Es gibt auch Produkte, die ein bisschen erklärungsbedürftig sind, wie zum Beispiel CFDs. Was merkst du da bei deutschen Anlegern? Ist da der Wille da, sich auch in solche Dinge reinzudenken oder eher nicht?
Also den Zahlen nach haben wir überhaupt erstmal 6,8% in Aktien investiert in deutschen Haushalten. Das heißt, die Deutschen sind sehr weit weg von Finanzinnovationen oder von komplexen Produkten. Das ist eine absolute Minderheit. Und deshalb haben wir bei RoboMarkets zum Beispiel auch den Handel mit CFDs in Deutschland eingestellt und fokussieren uns jetzt auf die Aktienanlage, wo wir unseren Kunden eine einfache und sichere Plattform bieten möchten.
Und wenn du jetzt jemanden vor dir hast, der sagt, okay, ich habe es verstanden, ich muss was tun mit der Inflation, das geht so nicht weiter. Was wäre deiner Meinung nach ein erster Schritt, den jeder machen kann, um eben die Inflation zu schlagen und da vielleicht einzusteigen?
Ein erster Schritt ist sicherlich ein Sparvertrag zum Beispiel in einen breit gestreuten Aktienfonds. Es bietet sich immer der MSCI World an, wenn man weltweit investieren möchte. Diejenigen, die sagen, naja, da ist ja ein gewisses Währungsrisiko drin, können in Europa investieren oder auch im DAX. Aber ich glaube, es ist alles besser, als wenn man sein Geld einfach im Festgeld liegen lässt.
Und das ist ein schönes Schlusswort. Vanjo, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke und Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Die nächsten Wochen haben wir noch mehr Folgen, die sich um finanzielle Bildung drehen, darum, wie man vielleicht mit Aktien sogar reich werden kann. Wir freuen uns, wenn Sie einschalten.
The Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.